Der BVB wird jünger. Was bedeutet das für den Weg von Borussia Dortmund und die Führung unter Trainer Niko Kovac? Außerdem reagieren wir auf eure Kommentare.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Die Marketingreise ist vorbei und jetzt wird's ernst für den BVB. Wir schauen heute auf die aktuellen Transfers, wo es für den BVB hingehen soll und was sich die Fans eigentlich wünschen. Dafür heute an meiner Seite Christian Wob. Willkommen zurück.
Grüß dich, Linda.
Christian, wir fangen mal an. Was gab es bei dir am Montag eigentlich zu essen? Es hätte ein Taxiteller werden können.
Ja, aber ich hatte noch vom Bestellservice des Vorabends etwas im Kühlschrank stehen, was ich mir dann mittags warm gemacht habe. Ich wusste in dem Moment leider nicht, dass es dann später noch den Taxiteller geben wird beim Olympiagrill in Karmedler. Aber ich habe ihn wenigstens dann doch noch probiert. War lecker.
Anlass war ja, dass der BVB seinen Neuzugang vorgestellt hat. Du hast gerade schon gesagt, du warst vor Ort. Karezas, wir haben in der vergangenen Folge schon über ihn gesprochen, haben schon vor ein paar Wochen den Namen hier zum ersten Mal drapiert und jetzt wurde er ganz offiziell vorgestellt und der BVB hat das ja sehr medienwirksam und mit einer kleinen Geschichte drumherum gemacht.
War durchaus ein netter Termin da in der Imbissbude. Die hatten ja so vor 2-3 Wochen, glaube ich, schon angefangen, so langsam eine Ruhrpott-Serie bei diesem Olympiagrill zu drehen. Da war, glaube ich, jetzt noch nicht absehbar, dass dann unbedingt auch Karezas da vorgestellt wurde. Aber dann nochmal dieser letzte Dreh, dann spontan Karezas dahin zu schaffen und ihn da 250 Taxiteller an die Fans verteilen zu lassen, war, glaube ich, eine sehr, sehr nette Sache für alle Beteiligten da vor Ort. Und bei dem, was ich mitbekommen habe, war das für Karm wirklich ein großer Tag, großer Anlass. Also alle ganz beseelt, dass sie da so dem BVB-Spieler ganz nahe gekommen sind. Und er hat sich auch wirklich super sympathisch da verkauft. Keinerlei Star-Allüren, hat da jedem sein Autogramm gegeben und jedes Foto mitgemacht. Am Ende sich auch für ein Gruppenbild posiert. Also runde Angelegenheit.
Waren ja auch einige Fans wirklich vor Ort. Also 200 waren es doch bestimmt, oder?
Ja, genau. 250 Teller wurden dann auch verteilt. Haben sich sogar einige dann noch ein zweites Mal angestellt. Ich muss auch sagen, dass es von den Fans sehr cool war, wie die sich so grundsätzlich verhalten haben. Der BVB hatte zwar am Anfang so die Ansage gemacht, ja, jetzt jeder kriegt seine Zeit mit dem Spieler, aber übertreibt es nicht, sind viele Leute hier, es ist warm und so weiter und so fort. Bitte haltet euch so ein bisschen, maßregelt euch ein bisschen selbst. Und es hat wirklich gut funktioniert. Also keine Probleme in irgendeiner Form in der Organisation.
Jetzt kam er bei den Fans gut an. Aber die Frage ist ja auch, wie gut kommt er jetzt dann auch an, wenn die Bundesliga demnächst losgeht? Denkst du, er wird spielen? Welche Rolle wird er im Team spielen?
Ja, hat er dann gestern das erste Mal mit der Mannschaft trainiert und da konnte man schon sehen, dass er wirklich eine herausragende Technik hat. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass er spielen wird. Jetzt nicht nur, weil er 32 Millionen Euro gekostet hat, sondern auch, weil die Bosse komplett überzeugt von ihm sind. Das ist ja nicht irgendein 18-Jährigen, den man sich da geholt hat aus einer Jugendmannschaft, der ein Projekt für die Zukunft ist, sondern der hat schon 100 Profispiele auf dem Buckel. Das ist eine Soforthilfe, als die ist auch eingeplant. Das hat Lars Ricken auf der Japan-Reise klar bestätigt. Natürlich soll er mittelfristig mal irgendwann in die absolute Weltklasse vorstoßen und dann möglicherweise auch eine dicke Ablösesumme einbringen. Aber er ist schon einer der Unterschiedsspieler im Kader für die kommende Saison.
Aber der BVB hat jetzt zuletzt gut zugeschlagen auf dem Transfermarkt, vor allen Dingen aber auch bei jungen Spielern. Wir hatten hier öfter schon darüber gesprochen, ob die jungen Spieler eine Chance bekommen, auch schon als es in der vergangenen Saison darum ging. Wir haben hier schon eine Folge gehabt, wo es um die Talente ging. Was ändert sich denn jetzt aber dann auch für einen Trainer wie Niko Kovac, der vielleicht oder dem nachgesagt wurde, dass er eigentlich nicht unbedingt auf die Talente manchmal setzen würde?
Er sieht das ja selber völlig anders. Also er sagt schon, dass Talente bei ihm eine Rolle spielen. Nennt er immer wieder Tchouaméni, den er damals bei Monaco hatte, Felix Metscher, den er in Wolfsburg hatte, Micky van der Veen aus Wolfsburg. Also es sind schon ein, zwei Spieler dabei, die unter Kovac die ersten Schritte im Profifußball gemacht haben. Er hat aber auch immer wieder gleichzeitig gesagt, es ist eine Qualitätsfrage letztendlich, wer bei ihm spielt und wer bei ihm nicht spielt. Und wenn ein Talent die Qualität erfüllt, dann wird es auch spielen. Das sagt er immer wieder. Allerdings muss man ihn natürlich dann auch an diesen Aussagen, an dieser Herangehensweise messen lassen in der kommenden Saison. Ich erinnere mich, im März war es, glaube ich, da haben wir ein Interview mit Lars Ricken geführt. Es war schon eine Saisonanalyse sozusagen, weil durch das Champions League aus damals in Bergamo war praktisch alles besiegelt. Und hat er schon gesagt, dass wir uns als Verein dazu zwingen müssen, Und da gehörte der Trainer auch dazu, dann auch auf diesen jungen Weg zu setzen und die Spieler auch spielen zu lassen. Und ich finde, dass das dann am Ende der vergangenen Saison auch gut geklappt hat mit Samuele Inacio, der dann begeistert hat. Bei zum Beispiel Spielern wie Reggiani und Mane, da war das, finde ich, ein bisschen anders. Da war es dann vor allem die Kadersituation, die ihn dazu gebracht hat, auf die Talente zu setzen. Aber auch da kann man dann letztendlich wieder die Frage stellen, wenn die Spieler so gut sind, hätten sie vielleicht auch aus einem Antrieb schon vorher in die Startelf rücken können.
Du hast gerade schon das öffentliche Training angesprochen, das am Mittwoch, gestern, stattgefunden hat. Da hat Ole Boog ja auch gesprochen und er hat ja zum Beispiel auch gesagt, wir wollen nicht den jüngsten Kader, sondern den besten Kader haben und haben auch noch genug Erfahrung. Das ist ja was, was inzwischen auch sehr viel von Fans gefordert wird oder was man in Fanforen viel nachlesen kann. Da gehen wir gleich auch nochmal genauer drauf ein, aber ob dem BVB diese Erfahrung jetzt fehlt?
Grundsätzlich hat er ja erfahrene Spieler im Kader wie Gregor Kobel, wie Nico Schlotterbeck, Emre Can, Waldemar Anton, Julian Riasson, Marcel Sabitzer. Also auf dem Papier, finde ich, ist da schon Erfahrung dabei. Und viele von denen sind ja bis ins Champions-League-Finale gekommen, auch 2024, sind Nationalspieler. Also das stimmt schon, da ist Erfahrung vorhanden. Allerdings ist Erfahrung ja nicht immer gleichzusetzen mit Qualität. Die Frage ist, ob diese Spieler dann auch in den großen Momenten ihre Leistung bringen und die Mannschaft führen oder ob sie dann nicht in erster Linie mit sich selbst beschäftigt sind. Das kann, finde ich, schon ein Problem sein. Ich bin nicht zu 100% davon überzeugt, dass die genannten Spieler dann auch diejenigen sind, die eine Mannschaft in diesen Momenten anführen können. Es gibt natürlich verschiedene Wege, wie man führt. Das kann einmal dieses Leading by Example sein, also mit Leistung vorangehen. Es kann aber auch natürlich sein, in der Kabine mal auf den Putz zu hauen. Also gesucht ist ja so ein Führungsspieler, der alles schon mal erlebt hat sozusagen und an dem man sich dann in den schwierigen Momenten orientieren kann, die dann immer noch ihre Leistung bringen. Das waren beim BVB schon immer Spieler natürlich wie Marco Reus, wie Mats Hummels. Ich meine, es ist auch kein Zufall, dass Karim Adeyemi bei seiner Vorstellung sagt in Barcelona, dass Marco Reus irgendwie der Spieler ist, der ihn am meisten geprägt hat und irgendwie der beste Mitspieler gewesen ist. Und andererseits waren es aber auch Spieler wie Jude Bellingham, wie Erling Haaland, die auch jung waren noch, die jetzt noch nicht die große Erfahrung hatten, die aber einfach durch Qualität vorangegangen sind und die einfach so gut waren, dass sie selbst in kritischen Momenten ihre Leistung gezeigt haben. Ob es diese Spieler jetzt gerade im Kader gibt, bin ich jetzt erstmal, würde ich jetzt nicht so zu 100% unterschreiben. Also da bin ich gespannt, aber es kann natürlich auch sein, dass die Spieler, wenn sie jetzt in diese Rolle reinkommen müssen, dass sie das erfüllen. Aber ich sehe jetzt noch nicht diesen Granit-Xhaka-Transfer, der zum Meisterfaktor wird.
Es kann sich ja noch was tun. Wir haben jetzt gerade schon die jungen Spieler angesprochen. Ein paar Namen haben wir auch schon genannt. Glaubst du denn, dass alle jungen Spieler auch im Kader noch bleiben werden? Oder vermutest du da, dass sich da noch was tut?
Ja, man muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen jemandem wie natürlich Carrezas, der 32 Millionen gekostet hat. Den wollte man schon verpflichten, als er 14 Jahre alt war. Den haben sie schon lange auf dem Zettel. Die kennen die Familie gut. Da hat man immer drum gekämpft um den. Eigentlich ein bisschen schade, dass man ihn jetzt 32 Millionen Euro für ihn zahlen muss. Also im Optimalfall holst du diese Spieler ja noch viel, wenn sie noch viel jünger sind, weil sie dann keine Ablöse kostet und so weiter und so fort. Also nicht so eine hohe wie jetzt. Deswegen, er ist schon komplett eingeplant natürlich als Stammspieler. Und das ist, glaube ich, auch bei Joan Gadou der Fall. Die haben beide schon erste Liga gespielt in Österreich beziehungsweise in Belgien. Das sind jetzt natürlich nicht die 1A-Ligen, aber schon haben schon ein ordentliches Niveau. Also die werden direkt Fuß fassen. Bei den anderen Talenten wäre ich dann, ja, so ein Kauer Pratisch, den hat man jetzt noch nicht so viel gesehen. Bei Justin Lerma zum Beispiel würde ich jetzt auch mal abwarten. Ich weiß, dass es da Gedankenspiele gibt, ihn möglicherweise nochmal zu verleihen, weil so die ersten Eindrücke vom Trainerteam schon waren, dass es ihm noch ein bisschen was fehlt, um in der Bundesliga zu Fuß zu fassen.
Aber ist das dann nicht eigentlich ein komischer Move, sag ich mal, wenn man so einen Spieler aus Südamerika holt, den man auch ja sehr frühzeitig verpflichtet hat, den dann jetzt endlich nach Europa zu holen, nach Dortmund zu holen und dann direkt wieder zu verleihen?
Ja, einerseits kann man das, glaube ich, so sagen, aber auch andererseits ist es aber auch so, dass natürlich eine gewisse Zockerei dabei ist, wenn du jemanden als 16-Jährigen aus Ecuador holst, ist das schon natürlich eine Wette darauf, dass der in 2 Jahren, wenn der zu dir kommt, funktioniert. Andererseits ist dieses Transfermodell, was ja auch von großen Clubs im Ausland geprägt wird, Spieler zu verpflichten, sie dann weiter zu verleihen und in ein Entwicklungsteam zu schicken, dass das schon die Zukunft auch des Fußballs ist. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wenn man diesen Plan vernünftig mit ihm kommuniziert hat, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass das dann gang und gäbe ist einfach im Fußball.
Wir haben ja auch nach der Fanmeinung gefragt diese Woche auf Instagram bei unserem Account watz_bvb und haben da gefragt, wo sollte der BVB eigentlich noch nachlegen, so kurz vor dem Saisonstart. Es kamen weit über 100 Kommentare dabei zustande und ich habe die mal so ein bisschen in Gruppen einsortiert, weil sich da doch sehr viel gedoppelt hat. Fangen wir vielleicht mal an mit einem Thema, was, glaube ich, einmal pro Sendung hier genannt wird, Jadon Sancho. Wurde sich sehr viel dafür ausgesprochen, dass man ihn doch eigentlich holen sollte und dass er ja diese Erfahrung mitbringen würde, über die wir gerade auch schon gesprochen haben. Was sagst du dazu?
Ja, also das ist ja das absolute Dauerthema und die Sancho-Tür, die verschließt man beim BVB grundsätzlich erstmal nicht. Also man windet sich da ja um eine klare Aussage, ehrlicherweise, ist immer wieder auf dem Zettel, aber es gibt natürlich schon berechtigte Zweifel daran, dass der funktionieren würde in Dortmund. Ich meine, der ist 2021 gegangen, diese Rückholaktion, die hat dann ja so halb funktioniert, würde ich sagen. Aber man muss auch zum Ergebnis kommen, dass er innerhalb der letzten 5 Jahre eben nicht konstant auf einem Top-Niveau abgeliefert hat. Und wenn er dann wirklich noch so gut wäre, und wir lassen jetzt mal alle Nostalgiefaktor außer Acht, warum stehen dann nicht die europäischen Clubs, nicht mal aus der ersten Reihe, aber auch aus der zweiten Reihe, wo der BVB dazugehört, warum stehen die dann nicht Schlange, ihn zu verpflichten? Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Natürlich einmal die Frage, ob der die Qualität noch hat, einer Mannschaft wie dem BVB zu helfen. Ich finde grundsätzlich, dass er sie hat. Dann ist aber die Frage, kriegst du sie zu einem angemessenen Preis aus BVB-Sicht? Und ich glaube schon, dass da auch ein Beraterteam hintersteckt, was dann nochmal jeden Euro rausquetschen will. Und sobald dann verlockende Angebote aus dem Nahen Osten auf dem Tisch liegen, dann kannst du und willst du als BVB, und ich bin auch davon überzeugt, dass man es auch nicht sollte, kannst du da nicht mitgehen. So, und ich finde, dass es eigentlich in einem Widerspruch steht zu dieser neuen Strategie, und sich von Altlasten zu trennen. Ich meine, Carsten Kramer hat auch bei uns im Interview gesagt, alte Zöpfe abschneiden. Da ging es dann ja um verschiedene Themen rund um, also sportliche Themen rund um diese Mannschaft und neue Strategie. Und ich finde, dass dann so ein Jadon Sancho, der vor 5 Jahren das letzte Mal gut performt hat, also überspitzt formuliert, den dann zurückzuholen, finde ich, wird der Sache dann nicht gerecht.
Ich glaube trotzdem, dass wir das Thema weiterhin gefühlt fast jede Woche hier einmal wenigstens kurz anschneiden werden.
Ja, ich würde es jetzt auch ja nicht ausschließen, dass das passiert zu 100%, weil wenn es die Möglichkeit gibt, ihn für wirklich sehr, sehr geringes Geld am Ende zu bekommen als Kaderspieler, da muss man natürlich mal schauen, was sonst bis dahin passiert ist. Ich hielt es jetzt auch für falsch, ihn spielen zu lassen statt eines Talents. Das fände ich jetzt auch den falschen Weg. Deswegen muss man mal abwarten. Andererseits, um dann wieder auf das zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe, am Ende wird sich die Qualität durchsetzen.
Ein Thema, was auch sehr oft genannt wurde, da ging es um Spieler, die man abgeben könnte, um halt Budget zu schaffen für zum Beispiel die Offensive. Namen, die da oft genannt wurden, waren Sabitzer und Silva und gegebenenfalls auch Benzebaini, dass man die abgeben könnte bei guten Angeboten und dafür Spieler für die Offensive noch verpflichten könnte. Sehr nicken?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass der BVB bereit ist, die genannten Spieler, wenn ein sehr, sehr werthaltiges Angebot auf dem Tisch liegt, sie abzugeben. Die Frage ist natürlich, ob es überhaupt so ein werthaltiges Angebot geben dürfte. Ich glaube, dass Benzebaini auch aufgrund von der Schlotterbeck-Verletzung zumindest zu Saisonbeginn und auch darüber hinaus eine wichtige Rolle beim BVB spielen wird als linker Innenverteidiger. Bei Sabitzer muss man auch schauen, ich meine, der hat einen Vertrag bis 2027, kann dann auch ab dem Winter mit Verein frei verhandeln, kann noch ein Handgeld rausschlagen und so weiter und so fort. Deswegen, warum sollte er jetzt den Verein verlassen? Und kriegt man dann so, nur wenn man Gehalt einspart für ein Jahr, sofort einen so werthaltigen Ersatz von der Qualität her, dass sich das überhaupt lohnt, ihn jetzt schon abzugeben, oder ob man dann nicht sowieso erst nächstes Jahr da tätig wird. Und bei Silva, ja, ist zumindest als Guirassy-Backup eingeplant. Da hat Dortmund viel Geld bezahlt für vergangenen Sommer, 22 Millionen. Ob man dieses Geld reinkriegt, jetzt wage ich mal zu bezweifeln. Außerdem hat man auch da die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er in der zweiten Saison performt. Es war ja ganz klar, dass zum Beispiel er und Csukwuemeka die beiden waren, wo jetzt Niko Kovac nochmal einen Leistungssprung erwartet im zweiten Jahr.
Es wurde auch ein Tauschgeschäft vorgeschlagen, Silva abgeben und da für Tresoldi holen.
Auf dem Papier sicherlich eine Option. Allerdings, ich glaube, dass Fabio Silva wahrscheinlich so viel verdienen wird wie der komplette Brügge-Kader zusammen. Na, wird er nicht, aber das ist eine andere Sphäre. Und warum sollte Silva dann seine x-te Leihstation innerhalb der letzten 5 Jahre machen und Richtung Belgien gehen?
Ein Spieler, über den wir hier auch schon oft gesprochen haben, ist Felix Metscher. Du hast ihn bei der WM ja auch noch spielen sehen. Und da, also er hat seinen Vertrag ja frühzeitig verlängert, war ja auch ein Zeichen quasi für den BVB. Aber da kam auch oft der Vorschlag oder die Forderung, wenn da das richtige Angebot reinkommen sollte, viel Geld wurde immer geschrieben, dann könnte man ihn verkaufen. Siehst du das als eine Option, als realistisch an?
Also Ole Burg hat es ja gestern als sehr unwahrscheinlich oder höchst unwahrscheinlich, glaube ich, betitelt, dass Metscher den Verein verlassen würde. Würde ich auch sagen, wenn ich viel Geld für ihn kassieren möchte. Deswegen, ich würde es nicht ausschließen. Es kann immer mal sein, dass noch plötzlich jemand diese 140, 150 Millionen für ihn auf den Tisch legt. Weil, ich meine, bei Diomande ist das passiert. Der erste FC Köln zockt auf eine Ablöse, die völlig egal, was wir als marktgerecht empfinden, die einfach mal da steht. Wir hatten vergangenes Jahr den Fall Woltemade. Also es gibt schon immer die Möglichkeit, dass so ein Betrag auf dem Tisch liegt. Und ich glaube, dass der BVB in diesem Fall nicht Nein sagen könnte. Natürlich verliert er dann super viel Qualität, keine Frage. Die muss dann ersetzt werden, aber das wird dir so viele Optionen schaffen, den Kader umzubauen. Du bist irgendwie auch den Aktionären verpflichtet, wenn dieses Angebot auf dem Tisch liegt, darüber nachzudenken. Also es gibt natürlich schon, auch wenn das nicht der Plan A ist, aber es ist durchaus ein mögliches Szenario, dass Metscher den Verein noch verlässt, aber das ist auch das ist nichts Neues. So.
Ein Name, über den ja zuletzt auch ganz, ganz viel gesprochen wurde, ist El Mala. Auch in den letzten Tagen, Wochen eigentlich so das bestimmende Thema gewesen. Da habe ich sehr oft gelesen, ob es nicht mehr Sinn ergeben würde, den erst im nächsten Jahr zu holen. Sich da jetzt gar nicht so aktiv drauf zu stürzen, sondern da lieber noch eine Saison abzuwarten.
Sie wollen ihn aber haben. Also ich glaube, sie brauchen ihn auch einfach als Spielertyp, den so nicht im Kader gibt oder nicht auf dem Niveau im Kader gibt. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, einfach noch ein Jahr zu warten. Ich glaube jetzt, also das ist jetzt einfach mal meine Prognose und ich glaube, so ähnlich wird man es auch in Dortmund sehen. Ich glaube nicht, dass der erste FC Köln Richtung Europa League in diesem Jahr geht, sondern dass es auch eher gegen den Abstieg gehen wird. Sollte der Klassenhalt nicht geschafft werden, wird der Spieler ja sowieso günstiger und selbst bei einer schwächeren Saison, würde ich sagen, müsste man eher von dem Preis abrücken oder von dem Preisschild, was man jetzt gerade in den Raum wirft. Aber ich habe da auch völlig Verständnis für den ersten FC Köln. Wie ich es ja gerade auch schon gesagt habe, es ist völlig egal, was wir als marktgerecht empfinden. Den legen den Preis fest und den bezahlt jemand oder den bezahlt jemand nicht. Also es sind ja sowieso Fantasiepreise im Endeffekt. Es wird einfach festgelegt und dann mal schauen. Deswegen werden die das Spiel weiterhin durchziehen. Ich glaube aber, dass so war es ja zum Beispiel auch bei Karezas der Fall. Karezas wollte unbedingt zum BVB, hat beim Verein hinterlegt, es wäre cool, wenn ihr mir den Weg frei macht nach Dortmund. Ich glaube auch, dass El Mala unbedingt zum BVB möchte. Und das wäre die letzte Möglichkeit, natürlich dann nochmal so ein bisschen, ja, die Wogen zu glätten und dass die Fronten nicht mehr so verhärtet sind. Aber ich bin nach wie vor und ich glaube, das gilt auch für den BVB zuversichtlich, dass dieser Transfer geschehen wird.
Wenn wir jetzt noch mal auf unser Ausgangsthema blicken, auf diese Verjüngungskur, die der BVB bisher ja hingelegt hat auf jeden Fall. Wie ist denn deine Einschätzung? Wo sollte man wirklich noch nachlegen?
Man muss jetzt erstmal nachlegen durch den Abgang von Jan Couto. Das war erst Laie mit Kaufoption, aber der fehlt da ein Schienenspieler.
Richtung Italien?
Genau, nach Como. Da müsste auf jeden Fall noch was passieren. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieser spielstarke Sechser, den ja auch der BVB fordert, dass der kommen muss. So, oder dass nicht, dass er kommen muss, aber dass so ein Spieler dem Verein oder der Mannschaft noch gut zu Gesicht stehen würde. Die Frage ist natürlich, wer kann das sein? Weil jetzt, wenn der Elmala-Transfer finalisiert wird, dann bleibt jetzt nicht nochmal, glaube ich, die Kapazität da, ein weiteres Angebot in dieser Größenordnung für ein Spiel abzugeben. Das müsste ja auch jemand sein, der dir sofort weiterhilft. Du hast andererseits Moussa Kaba und Enzo Duarte auch noch im Kader, zwei ja, hoffnungsvolle Talente. Gerade Enzo Duarte ist jemand, dem man eine Perspektive auch aufzeigen muss, weil da sind auch große europäische Vereine interessiert, wie man in Dortmund mit ihm plant. Deswegen auch da gibt es auch die Möglichkeit, auf die eigenen Talente zu setzen. Was ich als interessantes und kreatives Szenario empfinde, ist zum Beispiel diese Sechsersuche noch möglicherweise mit einer Leihe, mit plus Kaufoption oder Kaufpflicht in die Bilanz des kommenden Jahres dann zu schieben, weil da läuft der Sabitzer-Vertrag aus, dann wäre da ein Kaderplatz frei. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, da noch tätig zu werden. Aber das ist jetzt nur Spekulation von meiner Seite aus.
Genau dafür sitzt du halt hier.
Genau. Viel Spekulation, wenig Ahnung.
Wir sind gespannt, was noch bis zum Saisonstart passiert. Es ist ja gar nicht mehr so lange, bevor es jetzt wieder losgeht. Der BVB ist ja jetzt offiziell in die Vorbereitung gestartet, nachdem die Marketingreise ja abgeschlossen war, die ja mehr so ein bisschen eine Werbereise war. Aber langsam geht's wieder los. Und wir sind gespannt, was sich da noch tun wird und werden das hier natürlich auch weiterhin verfolgen. Danke dir heute schon mal für die Einschätzung. Und Dankeschön natürlich auch an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben gerade schon Werbung für unseren Instagram-Kanal gemacht, watz_bvb. Da werdet ihr auf jeden Fall mit Videos und Fotos täglich versorgt. Schaut da doch sehr gerne mal vorbei. Zum Beispiel auch gestern vom Training gibt es da die Einblicke mit Ole Boog. Also immer gerne vorbeischauen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch unter diesem Video wieder fleißig kommentiert. Was ist eure Meinung? Wo muss der BVB noch nachlegen? Wo kann man sich noch verbessern? Was sollte noch passieren, bevor es dann wirklich ernst wird? Wir freuen uns auf eure Kommentare und sagen bis nächste Woche.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.